Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Samstagsfolge im September. Es sind wieder ein paar Fragen reingekommen, Johannes.
Oh ja, und da muss ich jetzt nochmal extra ins Büro hier reinstopfen. Also das ist die letzte Aktivität vor meinem Urlaub. Ihr merkt es, ich bin voller Energie, voller Vorfreude.
Johannes, weißt du, was heute das Thema der Podcast-Folge ist? Verkauf meiner eigenen Marke an Investoren.
Mhm.
Da hast du ja ein bisschen Expertise mitgebracht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann ja ein paar Sachen noch zu unserem Snox-Deal sagen, wobei hier es auch eine ausführliche Folge gibt. Hört auf jeden Fall die rein, findet ihr in die Shownotes. Nichtsdestotrotz habe ich hier insofern viel Erfahrung, weil ich es viele mitbekomme. Also auch die ganzen Amazon-Brands, wenn man verkauft und, und. Darum soll es jetzt gleich gehen. Ich versuche hier gemeinsam mit Romy feinsten Content wieder in den nächsten 15, 20 Minuten rauszuhauen.
Fangen wir direkt mal an. Was würdest du denn sagen? Wann macht es für einen selbst Sinn, seine Marke zu verkaufen? Und wann macht es für einen Investor Sinn, eine Marke zu kaufen oder ein Unternehmen?
Also in erster Linie glaube ich immer, it's a people game, sage ich immer. Also muss man auch die Frage stellen, wann würde ich verkaufen? Mal grob gesagt, wenn ich keinen Bock mehr habe. Wenn du merkst, dein Energielevel, deine Begeisterung geht runter für das Thema an sich, dann würde ich erstmal grundlegend darüber nachdenken. Sehr gutes Beispiel sind diese ganzen Amazon FBA Unternehmen. Wir haben damals mit vielen, vielen Freunden angefangen quasi oder Freunde, die zwar wie so eine große Klasse, dass 30, 40 Leute alle FBA gemacht haben. Und was ich da sehr, sehr stark beobachtet habe, dass Amazon FBA nach 2, 3 Jahren ein bisschen eintönig wird.
Ja.
Weil es halt irgendwie auf einer gewissen Weise immer wieder das Gleiche ist und dann auch nicht so crazy komplex, dass sich das über Jahre hinweg, wenn du nur FBA machst, also keine Marke drumherum aufbaust, nichts anderes, dass das eintönig und etwas langweilig werden kann. So habe ich den Eindruck in meinem Umfeld gehabt, sodass viele ihre Marke dahingehend verkauft haben, weil sie gesagt haben, ey, sie wollen mal ein neues Geschäftsmodell ausprobieren, eine neue Marke launchen etc. Aber um da auch wieder ehrlich zu sein, ich habe keinen gesehen, der dann was Neues gemacht hat und damit genauso erfolgreich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Amazon FBA ist bis heute eigentlich das beste Geschäftsmodell, wenn man im Internet in Anführungszeichen Geld verdienen will, ohne scammy Shit zu machen. Viele haben einfach ihre Marke verkauft und dann nochmal neue gestartet. Und das kann auch ein zweiter Grund sein, dass du sagst, ey, in der Nische bist du so ausgereift und du hast halt eine tolle Opportunity gerade, weil dir, wir kommen auch gleich nochmal zum Kaufpreisen, dass dir jemand einfach geiles Geld zahlt. Und wenn du dann unemotional bist, also nicht an deiner Marke hängst, weil das einfach, keine Ahnung, Schnürsenkel sind oder wie auch immer, dann kann das super viel Sinn machen. Dann kannst du nochmal von vorne starten. Und aus Investorensicht, ein Investor investiert immer in eine Firma aus zwei Gründen. Nummer eins, er glaubt in Zukunft noch stark an die Brand, an die Firma, also dass es noch weiter wächst, so dass er es entweder nochmal teurer weiterverkaufen kann. Also Snox Salting verkauft jetzt den Adventskalender, wie immer. Hat damit jetzt 1 Million zum Beispiel Umsatz gemacht. Ein Investor kauft jetzt die Firma, weil sie sagen, okay, Adventskalender ist zum Beispiel ein großer Trend. Nächstes Jahr sind wir sicher, verkaufen wir 2 Millionen Adventskalender, ist ja drauf 3. Also kaufe ich jetzt die Firma für jetzt einen Preis und dann wird die sich entwickeln. Nummer 2. Und dann geht's mehr in so strategische Investoren, dass sie glauben, Synergien zu heben zu können. Hier wieder ein anderes Beispiel. Diese ganzen Amazon-Zusammenkäufer haben dann gesagt, okay, ich kaufe jetzt Snox Salting mit ihrem Adventskalender. Ich kaufe aber noch Firma B, die macht auch einen Adventskalender. Und weil ich dann bei dem Produzenten nicht mehr nur 1000 Adventskalender kaufe, sondern in Zukunft 2000, weil Firma A und Firma B in meinem Portfolio, dadurch kann ich, sage ich mal, Synergien heben und deswegen kaufe ich eine Firma oder kaufe ich etwas zusammen, weil es mich nach vorne bringt. Also das ist vereinfacht gesagt die Gründe, warum ein Investor im Endeffekt eine Firma kauft. Es gibt natürlich noch viel kleinteiligere, aber so würde ich es mal sagen. Also einmal Synergien heben, weil es irgendwie in mein Portfolio passt oder ich glaube, dass ich das kosteneffizienter machen kann, wie auch immer. Oder eben, weil ich glaube, durch Makrotrends oder weil die Firma so gut ist, dass sich das Ganze noch stärker entwickelt. Und bei Snox ist ersteres der Fall. Also dass jemand, also unser Investor Cafe glaubt genauso wie wir dran, dass sich Snox in den nächsten 5 Jahren noch so und so weiterentwickelt. Daher haben sie in uns investiert.
Und an der Stelle muss man, glaube ich, nochmal klarstellen, dass unser Verkauf nicht stattgefunden hat, weil wir keinen Bock mehr haben, sondern genau, dass es eher um den Verkauf von kompletten Marken dann geht und man dann selbst vielleicht komplett einfach auch raus ist.
Ja, ein paar Begrifflichkeiten dazu auch. Man spricht sehr, sehr schnell von Markenverkaufen. Also man muss erstmal unterscheiden zwischen einer Mehrheit und Minderheit. Also unter 50% sind eine Minderheit. Über 50% sind eine Mehrheit. Und wenn man die Mehrheit einer Firma hat, hat man, vereinfacht gesagt, kann man es entscheiden. Bedeutet, bei Snox Halting habe ich 51% und die Romy 49, darf ich quasi in der Theorie bestimmen, was wir machen, weil ich ein Prozent mehr habe. Da, also habe ich die Mehrheit. Bei einer Minderheit, Romy wäre dann in der Minderheit, kann sie nicht so viel mitbestimmen. Disclaimer vorneweg. Auch wenn man eine Minderheit hat, also wenn Romy nur 10% an Snox Halting hätte, kann man durch den Gesellschaftervertrag kann man trotzdem alles regeln. Also wenn ihr hört, dass jemand nur eine Minderheit hat, die Firma, dann denkt man, oh, der kann alles dann alleine entscheiden. Der Mehrheitgeber muss nicht stimmen. Ganz oft ist es gerade im VC-Umfeld, also in dem Startup, wenn die viel Geld bekommen, ist es so, dass die ganzen Rechte, also wenn ein Investor nur 5% hat, trotzdem er sehr viele Rechte und sehr viel Mitspracherecht hat. Das als erstes. Und dann ist auch stark zu unterscheiden zwischen einem Primary und einem Secondary. Weißt du, was das bedeutet, Romy?
Also ich habe einen Tipp. Ah, ja, ich hab einen anderen Tipp als den, was ich gerade erst dachte. Das eine ist, glaube ich, Geld, was du dann quasi als der vorherige Inhaber ja, von den Anteilen bekommst. Und das andere ist dann wirklich Geld, was wieder in die Firma eingebracht wird.
Was ist was?
Primary ist in die Firma, Secondary ist an den Inhaber.
Sehr gut. Also wieder Snox Halting Beispiel. Wir würden Snox Halting verkaufen. Dann kriegen wir 1 Million für Snox Halting. Dann muss man unterscheiden, wenn ein Primary wäre, dass die 1 Million Kaufpreis in die Firma reinfließen würde. Somit hätte Snox Halting 1 Million Geld zur Verfügung und könnte damit ja noch stärker wachsen. Bedeutet, dass Primary-Bewertungen immer viel höher sind, weil das Geld ja in die Firma reinfließt und nicht quasi weg ist. Ein Secondary ist dann wirklich, wie man so umgangssprachlich sagt, verkauft. Also wir kriegen 1 Million vom Investor, dann würde Romy die 1 Million zum Beispiel jetzt bekommen und sie privat quasi und eben nicht in die Firma rein. Und da muss man auch stark unterscheiden. Also wenn es einen Investorendeal gibt, dann gibt es oftmals unterschiedliche Bewertungen. Es ist in den meisten Fällen ist eine Kombination aus beidem. Das zum Beispiel auch hier wieder, Snox Halting verkauft die Firma. 100% der Firma werden verkauft. Die Hälfte sind Primary, die andere Hälfte sind Secondary. Also kriegst du 1 Million. Von den 1 Million wandern 500.000 in die Firma,
ja,
dass man weiter wachsen kann. Aber 500.000 kriegst du auch privat. Und du kriegst eine unterschiedliche Bewertung auf deine Primaries und auf deine Secondaries-Anteile. Und dann ist die Gesamtbewertung eine Mischung aus beidem. Also so ist oft mal das Konstrukt und das unterscheidet sich, könnt ihr euch vorstellen, sehr, sehr stark, die Bewertungen. Weil einmal ist das Geld weg und einmal ist es quasi in der Firma.
Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ach, das klingt gut, egal ob Primary oder Secondary, wie geht der das am besten an? Vielleicht gerade so mal das Beispiel auch, da ist jemand, genau die Person, die du eigentlich beschrieben hast, hat ein FBA-Unternehmen gehabt oder hat das natürlich gerade immer noch, sagt, stimmt eigentlich so ein bisschen die Luft raus, eigentlich suche ich so irgendwie eine neue Herausforderung und ich würde gerne meine Marke verkaufen, bin mir aber noch nicht sicher, verkaufe ich sie ganz oder möchte ich vielleicht noch drinbleiben? Wie würdest du das Ganze angehen?
In erster Linie würde ich mir einen sogenannten M&A-Berater suchen. Mhm. Bedeutet, ein M&A-Berater ist quasi eine Beratungsfirma, die dir bei dem ganzen Verkaufsprozess hilft. Bedeutet, die führt die meisten Gespräche mit den ganzen InvestorInnen, aber hilft dir auch, die richtigen Zahlen zusammenzustellen, dein Pitch-Deck etc., weil die einfach viel Erfahrung haben, dein großes Netzwerk, aber auch die Expertise, was den Investoren wichtig ist. Das war in unserem Fall dann Carl Square. Und die sind, sage ich mal, mit die Besten im E-Commerce, muss man aber auch zugeben, die fangen erst an ab, sage ich mal, so 10 Millionen Jahresumsatz. Davor machen die das nicht. Aber wenn, über 10 Millionen würde ich Carl Square empfehlen, weil die im E-Commerce alle großen Dinger gemacht haben.
Und die schicken dann quasi ja auch so eine Art Newsletter raus, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Die schicken dann Newsletter raus an Investoren wiederum.
Ja.
VCs. Und dann schicken die den raus und sagen, die neuen Startups oder E-Commerce-Unternehmen haben wir jetzt gerade im Angebot. Die sind interessiert daran, Anteile zu verkaufen. Und da über dieses Netzwerk entsteht dann entstehen quasi die Kontakte, ne?
Genau. Der größte Mehrwert von solchen M&A-Beratern sind, dass sie genau wissen, welcher Investor hat gerade quasi Geld, wer ist auf der Suche, nach was. Also wie ein Immobilienmakler, kann man sagen. Also der weiß einfach, welche Immobilien frei sind, wer hat gerade Geld, wer sucht was und. Das würde ich eigentlich im Normalfall jedem empfehlen. Jetzt haben wir den Sonderfall, vor allem im letzten 2 Jahren gehabt, dass die ganzen Amazon-Zusammenkäufer sind vorgegangen und haben hier extrem Druck auf die ganzen Leute ausgewirkt, möglichst schnell zum Deal zu kommen. Da kann es Sinn machen, dass man das ganze Projekt auch alleine macht, ohne M&A-Berater. Weil ihr müsst euch vorstellen, um die 5% vom Firmenwert muss man an den M&A-Berater abgeben. Also wenn wir Snoxalting für 1 Million verkaufen, bei erfolgreichem Abschluss kriegt halt ein M&A-Berater auf 50.000. In der aller Regel würde ich aber sagen, kein Problem, würde ich auf jeden Fall trotzdem machen, weil anstatt 1 Million zu bekommen, kriegen wir 1,2, weil ein M&A-Berater seinen Preis dadurch zustande kommt, weil er viele Investoren an den Tisch holt und die sich gegenseitig quasi vereinfacht gesagt hochbieten. Also lohnt sich das auf jeden Fall. Kriegt man aber jetzt eine Mail von der Razor Group, die einfach sagen, ey, ich biete für Snoxalting 1,5 Millionen, lass uns nächste Woche zum Notar gehen, wir brauchen gar keine lange Due Diligence. Was ist das, Romy?
Due Diligence ist, glaube ich, die Phase, in der dann quasi man selbst hat ja quasi Zahlen eingereicht als Firma und sagt, das ist meine Umsätze, ja, das ist meine Produktgruppe, das ist mein Revenue, den ich plane. Und die Due Diligence Phase ist doch dann die Phase, in der die interessierten Investoren dann wirklich nochmal jeden Stein umdrehen und überprüfen.
Genau.
Passt das, was die angegeben haben? Und es kommt öfter mal vor, dass es, glaube ich, dass man dann merkt, ah, okay, passt dann doch nicht. Oder ja, da wurde irgendwas vorgegeben, was eh nicht erreichbar ist. Und dann sagt man das doch raus. Oder man geht halt mit der Bewertung runter.
Genau. Und diese Phase geht im E-Commerce-Sektor, würde ich sagen, so zwischen 2 und 6 Wochen. Irgendwie so. Also Durchschnitt vielleicht mal 4 Wochen. Die Due Diligence, also man hat sich eigentlich auf den Kaufpreis geeignet, aber alle Zahlen werden nochmal geprüft. Kommen wir zurück zu meinem Beispiel. Wenn eine Razor Group jetzt schreibt, Snoxalting 1,5 Millionen, wir machen gar keine Due Diligence, sondern nächste Woche gehen wir wollen nur Sellerboard sehen, nächste Woche gehen wir zum Notar, let's do it. Dann kann man sich überlegen, dass man das quasi ohne M&A-Berater macht, sondern ey, wenn der Kaufpreis so gut ist, ohne Due Diligence, dann let's fucking do it. Wobei man jetzt sagen muss, die Zeiten sind vorbei, dass diese ganzen Aufkäufer jetzt auch viel genauer hinschauen, viel weniger PS auf dem Gas haben und so. Also würde ich sagen, zu 90% sucht euch einen M&A-Berater.
Ja, was sagst du denn zu dem Thema? Also du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen mit Razor Group, es gibt noch Frasio, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, Seller X. Findest du, dass die Wette, die sie eingegangen sind oder vorgegeben haben, dass die aufgegangen ist?
Nee, aber ich habe insofern nie dran geglaubt. Es kann sich ja jetzt auch drehen und es ist immer sehr leicht jetzt in der Down-Phase zu sagen, haha, es hat nicht funktioniert. Mhm. Aber was ich glaube, ihr Geschäftsmodell beruht ja darauf, sehr stark über Synergien zu kommen. Also, hey, ein Einkauf, es gibt eine zentrale Abteilung und wir haben jetzt 10 FBA-Seller aufgekauft, machen eine Abteilung draus, die machen für alles den Einkauf, deswegen sind wir viel besser als andere. Ich glaube insofern nicht an Synergien, weil ich glaube, die ganzen FBA-Unternehmen leben auch davon, dass wirklich VollblutunternehmerInnen dahinterstehen. Also wenn ich jetzt bei uns sehe, wir haben halt die ersten 2 Jahre alles für Snox gegeben. Also wir sind die Extrameile und als Gründer, Gründerin machst du ja alles. Von Ware abholen in Frankfurt beim Zoll bis hin die Listing, die Bilder selber zu machen. Du machst alles, um Umsatz und Gewinn zu machen. Also glaube ich, ist die Effizienz und sage ich mal, wenn man einfach nur den Stundenlohn rechnet, ist schon echt richtig gut. Und da glaube ich in den seltensten Fällen dran, dass da so ein Razor Group reingeht und dann nochmal viel besser ist. Weil die FBA-Seller selber, das ist ja ihr Baby, dadurch sind die so krass motiviert, schon so gut zu sein, dass es, glaube ich, wenige Firmen gibt, wo jetzt eine Razor Group reingeht und direkt den Umsatz nach oben treibt oder so große Synergien heben kann. Daher glaube ich an sich nicht ans Geschäftsmodell. Was man aber schon sagen muss, wirtschaftlich gesehen, das wird ein bisschen komplizierter, aber die haben die Firmenaufkäufe haben die über Fremdkapital finanziert. Also jetzt wird es ein bisschen zu spitz, aber wenn du halt in Zeiten der letzten Jahre, wenn du halt einen Kredit für 1% bekommst und du schaffst nur das von Jahr über Jahr, der FBA-Seller sein Gewinn um 10% wächst, was ja keine crazy Raketenwissenschaft ist, hast du einen sogenannten operativen Leverage, weil du hast für 1% den Kaufpreis finanziert, aber er macht jedes Jahr 10% mehr Gewinn. ja, das kann schon in einer Excel-Tabelle funktionieren, aber dieser Faktor Mensch ist, glaube ich, zu krass. Und zum Beispiel, wir aus dem Team haben auch eine Person, die zu uns gewechselt sind vom FBA-Seller, die dort gearbeitet hat, ein mittelgroßes Unternehmen, wo sie gesagt hat, ja, da kam Razer Group rein, da habe ich halt auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Und daher glaube ich nicht, dass es funktioniert.
Zwei schnelle letzte Fragen, die reinkamen. Die passen nicht zu 100% zur Thematik, sondern die kamen so rein. Warum hat Snox die Logistik outgesourced?
Logistik outgesourced aus Kostengründen und weil es nicht unser Kerngeschäft ist. Also man muss wirklich sagen, dass die Logistik man selber in-house kosteneffizienter macht als ein Anbieter, der darauf spezialisiert ist, musst du von 1 bis 10 wirklich eine 9 oder eine 10 von 10 sein. Also da musst du perfekt sein, obsessed damit sein, jeden einzelnen Prozess zu optimieren. Und da wir auch sehr remote aufgestellt sind etc., lag uns die Logistik in der Form nicht 100% und wir hätten auch das Lager umziehen müssen und sehr hohe einmalige Kosten haben. Daher, lange Rede, kurzer Sinn, um Kosten zu sparen, haben wir es outgesourced.
Und muss man ja auch sagen, zu einem relativ frühen Zeitpunkt noch, also wir haben das gar nicht so lange ausprobiert und fast alle, die im Lager gearbeitet haben, arbeiten mittlerweile bei uns jetzt hier bei Snox im Büro.
Ja.
Ich glaube, bei manchen Unternehmen, die merken das, was wir gemerkt haben, vielleicht zu einem bisschen späteren Zeitpunkt, da ist es manchmal ein bisschen
schwieriger. Ja, dann ist der Zug abgefahren.
Und damals kam ja auch noch ein Großteil des Umsatzes über Amazon.
Ja.
Sodass es eigentlich ganz gut ging. Also das konnten wir relativ ohne Bauchschmerzen, zwar mit viel Aufwand von Felix, aber ja.
Aber in den allerseltensten Fällen schafft man in-house die Logistik günstiger zu machen als ein anderer Anbieter. Und dann fragst du dich halt, willst du trotzdem den zusätzlichen Pain? Da haben wir gesagt, nein.
Letzte Frage, bevor es in Urlaub geht, Johannes.
Ja, ich bin ganz nervös.
Ab wann sollte man neben Amazon einen eigenen Online-Shop starten?
Ich würde sagen, wenn man so im Jahr auf jeden Fall mindestens 1 Million Umsatz macht, wenn nicht sogar 2-3 Millionen. So war bei uns auch etwa der Punkt. Aber man kann auch anders differenzieren. Also ich würde, glaube ich, inzwischen, bevor ich einen Online-Shop mache, würde ich, glaube ich, Zalando, About You, Otto machen. Und dann vielleicht auch erst Pan.eu. Also ich, nach wie vor, ich glaube, dass das Thema Online-Shop zu schnell romantisiert wird. Und wir haben auch 1,5 bis 2 Jahre gebraucht, bis wir da wirklich Geld damit verdient haben. Und damals waren noch die Kosten günstiger als jetzt. Also, dass jetzt ein FBA-Seller in der jetzigen Phase einen Online-Shop startet und direkt in den ersten 12 Monaten profitabel ist, wage ich sehr, sehr, sehr stark zu bezweifeln. Und dann überleg dir halt, willst du nächstes Jahr 1 Million über einen Online-Shop Umsatz machen, aber 100.000 verlieren? Das wüsste ich nicht.
Ja. Johannes, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt bei den Urlaub.
Dir auch einen schönen Urlaub rum.
Dir auch. Am Montag ist Jason von Marwave zu Gast, einer der führenden Paid-Social-Agenturen in Deutschland, wenn nicht die führende Paid-Social-Agentur in Deutschland. Hört da auf jeden Fall rein. Ich finde, er hat sehr, sehr interessante Sachen erzählt. Und ja, Johannes, schönen Urlaub.
Dir auch. Tschüssi.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.